Herzlich willkommen bei Fließende Wasser, dem Podcast der Flussreporter. Mein Name ist Rainer B. Langen. Heute bin ich verabredet für ein Gespräch über die Vielfalt von Tieren im Süßwasser. Die ist weltweit höchst bedroht, steht im Wissenschaftsjournal Nature in einer Studie zu lesen. Einer von mehr als 80 internationalen Autorinnen und Autoren der Studie ist der Zoologe Dr. Jörn Gessner vom IGB, dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Gessner.
Herzlichen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch.
Wenn ein Team von mehr als 80 Forscherinnen und Forschern sich gemeinsam an so eine Studie macht, lässt das allein schon vermuten, dass es um eine ziemlich wichtige Angelegenheit gehen muss. Warum haben Sie diese Studie gemacht?
Hintergrund ist tatsächlich, dass die Gefährdung der Organismen im Süßwasser ja schon länger bekannt ist. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Süßgewässer der Welt marginal sind im Vergleich zu den Ozeanen und dass die aber eine deutlich höhere Biodiversität beherbergen. Und was wir über die letzten schon fast 100 Jahre sehen, ist, dass wir mehr und mehr Arten haben im Süßwasser, die ausfallen. Bedingt durch anthropogenen Stress, also durch verschiedenste Eingriffe des Menschen in diese Lebensräume. Und diese ganze Initiative ging aus von der Internationalen Union für den Naturschutz, also dem IUCN, die ja auch die internationalen roten Listen produzieren. Und diesem roten Listen-Team zusammen haben wir uns überlegt, gibt es in irgendeiner Form Möglichkeiten, um bessere Vorhersagen zu treffen, wie dieser Gefährdungsgrad eigentlich aussieht und vor allem, wie groß ist dieser Gefährdungsgrad tatsächlich für die verschiedenen Artengruppen? Und deshalb diese Riesenanzahl von Autoren, weil natürlich die ganzen Spezialisten, ich bin ja auch nicht für diese gesamte Biodiversität da wirklich berufen zu sprechen, aber da die ganzen Spezialisten für die verschiedenen Artengruppen dann zusammengekommen sind und versucht haben, ihre Ergebnisse zusammenzutragen.
Also jetzt ist ja die Biodiversität seit Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, auf der Tagesordnung der internationalen Umweltpolitik auch. War dort auch die Süßwasservielfalt angemessen vertreten?
Angemessen vertreten vielleicht als ein Aspekt unter vielen, aber leider Gottes fällt Süßwasserbiodiversität nicht nur bei diesen großen politischen Veranstaltungen, aber auch bei den praktischen Überlegungen immer wieder hinten runter. Das haben wir auch gesehen bei der Restoration Law und beim Green Deal, wo Süßwasserökosysteme und Süßwasserartenvielfalt eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. In vielen politischen Gremien ist es so ein Nebeneffekt von Landnutzung, aber nicht wirklich explizit, wird nicht explizit ausgewiesen.
Jetzt sprachen Sie über Landnutzung. Geht es denn bei den Lebensräumen nur um Flüsse und Seen oder sprechen wir da über mehr?
De facto sprechen wir über viel mehr, denn wir sehen zwar, dass Flüsse die Ökosysteme sind, denen die meisten gefährdeten Arten vorkommen, was natürlich auch an der Vielfalt liegt, die Fließgewässer bieten. Aber es geht auch um temporäre Gewässer, um Tümpel, um Sumpf- und Moorgebiete. Also eine relativ große Vielfalt benetzter Lebensräume, die direkt mit dem Wasser in Verbindung stehen. Natürlich damit auch ganz viele Arten, die zum Beispiel in der Flussaue vorkommen, die temporär den Fluss nutzen.
Kann man einen Vergleich treffen? Also wenn man über die bedrohte Artenvielfalt spricht, ist man ja ganz schnell inzwischen beim Verlust von tropischen Regenwäldern und anderen Landökosystemen. Wo stehen da die Süßgewässer-Lebensräume, die Sie eben genannt haben?
Eigentlich auf Augenhöhe, muss man ehrlich sagen, weil wir müssen uns vor Augen führen, wir, also mit, nicht nur die Menschen, aber auch die Landtiere, sind vom Wasser abhängig und die Menschen haben es über Jahrhunderte vermocht, ihr gesamtes Leben an diesen Wasseradern auszurichten. Das heißt, wir haben über 70% menschlicher Besiedlung, die an Gewässern liegen. Wir haben dementsprechend eine Vielfachnutzung von Gewässern. Also wir reden hier ja nicht nur davon, dass wir Trinkwasser brauchen, dass Abwässer entsorgt werden auf diesem Wege, Transport über Fließgewässer und über Wasserwege sichergestellt wird. Das Freizeitdruck, der auf diesen Gewässern lastet, und Nutzungsdruck durch direkte Entnahme, also sprich Fischerei. Das heißt, wir haben eigentlich vergleichbaren Druck wie auf diese Landökosysteme, nur dass wir das Problem haben, dass alles, was rundherum in der Landschaft eingetragen wird, also sei es Düngermittel, sei es Pestizide, sei es Umweltgifte, landen langfristig immer in diesen Gewässern, weil sie die tiefsten Punkte der Landschaft darstellen und weil sie über Grundwasser transportiert immer wieder in diesen Flüssen landen. Und daher rührt dieser extrem hohe Gefährdungsgrad.
Ich möchte gleich nochmal auf den Lebensraum zurückkommen und auch auf die Bedrohungsfaktoren im Einzelnen. Aber wir haben noch gar nicht über den eigentlichen Gegenstand gesprochen, nämlich die Tiere, die in Süßwasser leben. Wie viele Arten haben Sie da untersucht?
Die Studie umfasst ungefähr 25.000 Arten, die im Süßwasser vorkommen. Und das gliedert sich auf dekapode Krebse, ungefähr ein Zehntel davon, fast 15.000 Fischarten und Libellen zum Beispiel nochmal um die 6.000 Arten.
Warum die Libellen?
Weil die ihre gesamte Jugendentwicklung im Süßwasser zubringen. Und nach dem Schlupf das Wasser verlassen. Deshalb hatte ich vorhin auch schon darauf hingewiesen, die Aue, viele der Tiere, die in der Aue leben, also gerade die ganzen Insekten, sind vielfach wassergebunden in ihren Jugendstadien und sind eigentlich nur als Adulte, also als Imagine, für die Vermehrung, die sie in die Aue gehen, vielleicht auch noch zum Teil als Adulte sich dort eine Zeit lang ernähren. Aber die diesen Schluss, diesen Kreislauf, immer für diesen Kreislauf immer wieder auf das Süßwasser angewiesen sind.
Gibt es denn Gegenden, wo Sie sagen, also da ist es jetzt besonders kritisch?
Das Schlimme ist, dass wir verschiedene Kriterien ausgetestet haben, dass wir dahin kommen zu sagen, ja, es gibt Hotspots. Das sind meistens leider Gottes auch die Biodiversitäts-Hotspots, da wo viele Arten vorkommen, sind auch hohe Gefährdungen festzustellen. Also so zum Beispiel im Bereich Zentralafrikas, aber auch die Iberische Halbinsel zum Beispiel ist einer von diesen Hotspots. Aber was auf der anderen Seite, wo natürlich nicht so viele Arten betroffen sind, weil weniger Arten vorkommen, aber prozentual der Anteil der gefährdeten Arten deutlich höher ist, ist zum Beispiel auch in den ganzen entwickelten Ländern, also sprich in den Industrieländern, weil hier die anthropogenen Stressoren deutlich intensiver wirken.
Welche Faktoren sind es denn, die Vielfalt in den Süßgewässern bedrohen?
Also wir haben eigentlich eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, die Süßwasserlebensräume das Leben schwer machen. Und ich glaube, am einfachsten ist das, wenn man das versucht, hier in Mitteleuropa mal greifbar zu machen. Ich würde das ganz gerne am Beispiel meiner Haustiere mal machen, an der Störe, weil die Entwicklung der gesamten Süßwasserbiodiversität eigentlich vorweggenommen haben. Einflussfaktoren hier sind erstmal direkte Nutzung, also Fischerei. Wir haben es hier mit Wanderfischen zu tun, die einen Teil ihres Lebens im Salzwasser zubringen und dann aber für die Vermehrung und zum Aufwachsen ihrer Jugendstadien in die Flüsse zurückkommen. Das heißt, die Tiere wandern saisonal in die Flüsse ein, waren eine einfache Beute für die Fischerei, auch mit relativ simplem Gerät waren die Tiere gut zu fangen. Und bedingt durch ihre Größe, durch das massive Auftreten, haben sie regional oder eine große Rolle gespielt für die Ernährung der Bevölkerung. Das heißt, wir haben einfach diesen direkten Input. Die Tiere, die entnommen worden sind, konnten sich nicht mehr vermehren. Das heißt, die Bestände sind dadurch natürlich schon reduziert worden. Im zweiten Schritt, und das geht schon ungefähr um 1750 los, wurden Flüsse mehr und mehr verändert. Also zum Teil für die Schifffahrt aufgebaut, spätestens nach dem Wiener Kongress 1815, der die Flüsse als Transportrouten festgeschrieben hat, wurden die Flüsse in ihrem Lauf begradigt, wurden vertieft, wurden eingeengt. Die Aue wurde für Landgewinnung. Schönes Beispiel ist die Oder. Der alte Fritz hat so schön gesagt, er hat eine ganze Provinz durch die Oder-Korrektionen gewonnen, ohne einen Krieg zu führen. Krieg nur gegen die Natur, aber nicht gegen andere Menschen. Und diese Landnahme und dieses Einengen der Gewässer, auch durch die Eindeichung, hat dazu geführt, dass die Gewässer weniger produktiv geworden sind, dass weniger Wasserfläche zur Verfügung gestanden hat und somit natürlich auch immer mehr Lebensraum verloren gegangen ist. Hinzu kommt, dass wir über die Schifffahrt eine ganz deutliche Homogenisierung in diesen Gewässern haben, was früher vielfältige Gewässerstrukturen waren, Flachwasserbereiche, tiefe Rinnen, Nebenläufe, wurde alles versucht, möglichst zusammenzufassen und kanalähnlich auszubauen, einen trapezartigen Querschnitt anzulegen, damit die Schiffe einfacher fahren können. Der große Irrglaube, dass man Flüsse an Schiffe anpassen könne, statt die Schiffe an die Flüsse anzupassen, das ist eine Entwicklung, die in den letzten 60, 80 Jahren deutlich zugenommen hat. Alles das führt dazu, dass Lebensräume verloren gehen. Und dann kommt noch hinzu, dass wir durch die intensivere Besiedlung, das Wachstum der Bevölkerung im Flusseinzugsgebiet, aber auch durch die Entwicklung der Industrie massive Einträge an Schadstoffen in die Gewässer haben und an Nährstoffen, die natürlich auch dieses Ökosystem massiv belasten. Und gerade Industrieabwässer, aber auch Abwässer aus Kläranlagen haben dann ganz erhebliche Auswirkungen aufs Ökosystem und können durchaus dazu führen, dass diese Lebensräume fast lebensfeindlich werden. Auch da gibt es Beispiele aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, wo massive Fischsterben aufgetreten sind durch ungeklärte Abwässer, sowohl in der Elbe als auch in der Oder, wo wir teilweise auch Gewässerabschnitte hatten, die durch hohe Nährstoffbelastung nur noch Schimmelpilze beherbergt haben, aber keine natürlich vorkommende Fauna mehr. Und diese Wechselwirkungen haben sich insofern ganz massiv ausgewirkt, dass der Wegfall von Orten für die Vermehrung der Tiere stattgefunden hat. Aufwuchsgebiete wurden weniger, also stärker eingeschränkt, waren weniger produktiv. Dann, wie gesagt, die direkte Entnahme, sodass wir auf die Art und Weise den Rückgang der Arten schon um den Beginn des 20. Jahrhunderts ganz massiv nachvollziehen können. Und infolge dieses Rückganges der Störe zum Beispiel ist auch zu sehen, dass andere Fischarten, die ein bisschen toleranter gewesen sind, die weniger Ansprüche an ihren Lebensraum stellen, sukzessive auch ausgefallen sind. Man denke nur an Lachs, an Maifisch und viele andere Wanderfische, aber auch typische Flussfischarten, denen der Lebensraum fehlte, wie zum Beispiel Rapfen, Barbe, die alle unter denselben Bedingungen gelitten haben. Und wenn man sich jetzt diesen Lebensraumverlust durch Eindeichung und durch Gewässerbegradigung nochmal vor Augen führt und das ein bisschen auf sich wirken lässt, dann stellt man fest, die Flussaue, also der ganze Bereich, der vom Fluss beeinflusst wird, wird immer schmaler. Das heißt, wir haben auch immer weniger Lebensräume, die direkt vom Fluss abhängig im Frühjahr mal überflutet werden, dann trockenfallen, wo wir Restwasserbestände haben, die für Insekten zum Beispiel und auch für Amphibien extrem wichtig sind. Und auch die werden weniger und weniger. Und insofern ist das Artensterben eigentlich durchaus eine logische Konsequenz unserer Veränderung dieser Umwelt.
Jetzt sind Sie ja sehr intensiv befasst mit der Wiederansiedlung von Stören, sowohl im Nordsee-Einzugsgebiet als auch im Ostsee-Einzugsgebiet. Sie haben die Oder schon erwähnt, das sind zwei verschiedene Arten. Ich glaube, man muss da ein bisschen was noch erklären, dass Sie da schon seit 20 oder 30 Jahren
25 Jahre fast, ja.
sich drum kümmern und auch schon eine Zucht aufgebaut haben und Jungfische in die Gewässer bringen. Die Jungfische wandern in die Meere und inzwischen kommen sie wieder zurück zum Laichen. Das nur als Hintergrund. Aber bei all den Problemen, die Sie eben geschildert haben, woher nehmen Sie dann die Zuversicht, dass Sie sagen, okay, wir bringen den Stör zurück?
Der Stör ist eigentlich an sich zwar ein Wert, den es zurückzubringen gilt, aber er ist auf der anderen Seite halt auch repräsentant und hat auch durchaus Signalwirkung für die Biodiversität. Störe sind bedingt durch diesen extrem langen Lebenszyklus. Die Tiere werden mit 15 Jahren ungefähr geschlechtsreif, werden aber bis zu 120 Jahre alt, werden riesig groß, mit bis zu 4,5 Metern, haben die natürlich ganz andere Ansprüche an den Lebensraum als viele kleinere Arten und als kurzlebigere Arten. Das heißt, sie sind eigentlich, integrieren sie die Einflüsse auf diese Fließgewässer in einer ganz hervorragenden Weise und sind damit hervorragender Indikator für nachhaltige Bewirtschaftung von Fließgewässern. Wenn wir es ernst meinen mit dem Schutz von Biodiversität, dann müssen wir uns um anspruchsvolle Arten kümmern, weil die in ihrem Windschatten Arten mittransportieren, die wir ansonsten immer aus dem Blick verlieren. Das heißt, schaffen wir Lebensräume für den Stör, auch in den Flüssen, dann nutzen diese Lebensräume auch anderen Arten, die wir weniger auf dem Schirm haben und die auch schlechter kommunizierbar sind. Der Stör hat einen riesengroßen Sympathiefaktor. Wenn man sich das anguckt, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel machen, Kollegen hier oder auch die lokale Bewohnerschaft zu Tagen der offenen Tür einladen, dann sind die Störe immer eine Riesenattraktion. Und diesen Sympathiefaktor versuchen wir natürlich ein bisschen auch für die Kommunikation zu nutzen und den Menschen zu erzählen, was diese Tiere brauchen und was eigentlich notwendig ist, um diese Tiere zu erhalten, weil alles das, was wir für den Stör tun, dann auch anderen Arten zugutekommt. Und insofern ist das nicht rein als Selbstzweck, den Stör zu erhalten, sondern die soll eigentlich auch dazu dienen, die Biodiversität insgesamt zu fördern und die Voraussetzungen für funktionierende Ökosysteme, die nachhaltig gemanagt werden, zu erhalten.
Jetzt sind die Störe sympathisch. Sie haben schon mit der Wiedereinführung einen großen Schritt gemacht. Reicht denn die Sympathie? Haben es die Störe denn jetzt auch leicht, zu ihren Laichgewässern zu kommen und in den Meeren dann auch zu überleben in den Zwischenjahren?
Ja, also ich denke, wir können konstatieren, dass der Sympathiebonus und auch die Kommunikation zu dem Thema durchaus dazu geführt hat, dass der Wille und die Bereitschaft, sich für die Tiere zu engagieren, durchaus zunimmt. Unterschiedlich schnell in unterschiedlichen Bereichen. Also sehr gutes Feedback zum Beispiel bekommen wir aus der Fischerei, die das Projekt wirklich vielfach, weil das die Binnenfischer, also die Fischer an den Flüssen, über Generationen an diesen Flüssen arbeiten, deren Großeltern tatsächlich noch selber Störe in diesen Flüssen entweder gefangen haben oder zumindest erlebt haben. Da haben wir einen großen Rückhalt in der Fischerei gefunden und auch in der Küstenfischerei unterstützen uns viele von den Fischern damit, dass sie Fangmeldungen weitergeben, dass sie die Tiere gesetzesgetreu, die sind ja geschützt, wieder zurücksetzen und wir die Informationen dazu kriegen. Also insofern, da ist wirklich Bewegung drin. Dasselbe gilt langsam auch für andere Maßnahmen im Flussmanagement. Also hier zum Beispiel an der Elbe ist ein gutes Beispiel die Fischaufstiegsanlage Geesthacht, die 2010 in Betrieb gegangen ist, die explizit für den Stör gebaut worden ist. Mit anderen Trägern an den Flüssen haben wir ein bisschen mehr Diskussionsbedarf. Da dauert es länger, bis diese dicken Bretter gebohrt sind und ein Umdenken einsetzt. Aber so sukzessive sieht man, dass auch bei Habitatverbesserungsmaßnahmen und sowas der Stör mehr und mehr eine Rolle spielt und wird eine lange Zeit dauern, bis auch diese Maßnahmen umgesetzt sind. Man kann sich vielleicht einfach vor Augen führen, wir haben seit dem Jahr 2000 die Wasserrahmenrichtlinie, also EU-Recht, die den ökologischen Zustand der Gewässer fordert und unsere Gewässer sind immer noch zu 92% in nicht gutem Zustand nach 25 Jahren, dass die Raumrichtlinie jetzt in Kraft ist. Das heißt, wir werden da ein paar Jahre darauf warten müssen, bis sich da wirklich substanziell noch was bewegt. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir auch vor dem Hintergrund, dass das Artensterben bedingt jetzt auch durch den Klimawandel und die Klimawandelfolgen noch dramatischere Folgen annimmt, dass wir deutlich mehr Schub für diesen Biodiversitätsschutz erleben werden, als wir das in den letzten 20 Jahren gesehen haben.
In Hamburg ist ja bekanntlich ein großer Hafen. Da wird eine Fahrrinne vertieft, da wird viel gebaggert. Hat das auch Einflüsse? Müssen die Baggerkapitäne da auch die Störe beachten?
Der ganze Ausbau der Unterelbe hat schon massive Einflüsse auf den Lebensraum Unterelbe gehabt. Wir haben ja historisch, also um 1850, hatten wir Fahrrinnentiefen um 4,5 Meter. Wir sind jetzt bei 17 Metern, die durch Baggerungen aufrechterhalten werden. Das heißt, man kann sich da schon gut vorstellen, dass das massiven Einfluss auf dieses ganze Ökosystem Unterelbe hat. Unter anderem die Tatsache, dass salzhaltiges Wasser jetzt nicht mehr nur bis im Unterelbe-Bereich bis nach Brokdorf kommt, also in den unmittelbaren Mündungsbereich, sondern fast 60 Kilometer Strom auf die Elbe raufzieht. Das heißt, das hat natürlich schon die Unterelbe massiv verändert, aber auch die akuten Baggerungen, die zur Unterhaltung dieser Fahrrinne notwendig sind. Und das ist eigentlich mittlerweile eine Baggerung, die rund um das ganze Jahr läuft, hat natürlich Einflüsse weil ewig Sediment wieder aufgewühlt wird. Wir haben erhöhte Trübung, auch organische Substanz wird in die Wassersäule transportiert. Wir haben also weniger Sauerstoffgehalt. Der Sauerstoffgehalt kann im Sommer so niedrig werden, dass wir de facto bei fast null ankommen. Wir haben das sogenannte Sauerstoffloch im Bereich des Hamburger Hafens, das sich im Maximum bis zu 40 Kilometer die Unterelbe hinabbewegen kann. Und dieses Sauerstoffloch sorgt für Fischsterben in der Unterelbe. Das Sauerstoffloch sorgt aber auch dafür, dass empfindlichere Fischarten gar nicht erst durch diesen Bereich durchwandern können zu dieser Zeit. Wir haben in den letzten 4 Jahren gesehen, dass wir infolge der Baggerarbeiten sowohl durch direkten Kontakt offensichtlich mit den Saugbaggern als auch über indirekte Folgen, sprich Sauerstoffmangel, eine ganze Reihe von rückkehrenden Stören verloren haben. Insgesamt 16 Tiere, die als Todfunde gemeldet worden sind im Unterelbebereich, teilweise mit mechanischen Beschädigungen, teilweise aber einfach erstickt sind in diesem Sauerstoffloch, das vornehmlich im Hochsommer, also so ab Juni bis August irgendwie im Bereich des Hamburger Hafens und unterhalb auftritt.
Auf diese 16 Tiere würde ich gerne noch kurz eingehen. Wie lange vorher haben Sie sich mit diesen 16 Tieren schon befasst? Die stammen ja aus letztendlich aus Ihrem Zuchtprogramm. Wie alt waren die? Wie lange nach dem Aussetzen hat es gedauert, bis Sie den Versuch gehabt haben, die Elbe hochzukommen und dann diesen fatalen Kontakt mit dem Saugbagger hatten?
Also der europäische Stör wird im Schnitt, das ist variiert ein bisschen zwischen den Geschlechtern, die Männchen so ab 12 bis 14 oder 15 Jahren, die Weibchen ein bisschen später 14 bis 18 Jahre geschlechtsreif, wenn sie das erste Mal aus dem Meer in den Fluss zurückkommen. Wir gehen davon aus, dass die Tiere, die wir als Todfunde gemeldet gekriegt haben im Bereich der Unterelbe, dass das wahrscheinlich alle Erstlaicher gewesen sind, die also zum ersten Mal wieder in den Fluss aufgestiegen sind. Die Tiere können halt im Maximum um die 100, 120 Jahre alt werden, wenn man sie überleben lässt. Was bedeutet, dass die alle 3 bis 4 Jahre ungefähr wieder zu einer erneuten Vermehrung in die Elbe zurückkehren würden. Insofern ist es natürlich besonders fatal, wenn die schon beim ersten Anlauf, bei dem Versuch, sich zu vermehren, in die Elbe reinkommen und schon, bevor sie sich vermehren können, sterben.
Wenn wir jetzt wieder zurückgehen nach Geesthacht, angenommen, es gibt Tiere, die schaffen es bis Geesthacht und die schaffen es dann auch die Fischtreppe hoch und haben dann ein langes Stück Elbe vor sich. Was machen die dann?
Also wir haben versucht, die Besatzmaßnahmen, also die Wiedereinbürgerung der Tiere so zu verteilen, dass wir ihnen verschiedene Gewässerabschnitte als mögliche Heimkehroptionen angeboten haben. Störe haben ein Heimfindungsvermögen, was dem der Lachse entspricht. Das heißt, ungefähr 94% der Tiere kehren in das Gewässer zurück und viele von denen auch wieder an den Platz zurück, wo sie selber geboren worden sind. Das heißt, wir haben versucht, die möglichst weit ins Einzugsgebiet reinzubringen, also unter anderem in die untere Mulde, bei Dessau, in die Mittelelbe, bei Magdeburg, in die Havel, in die Mittelelbe zwischen Hitzacker und Blackhede, aber auch in die Zuflüsse in die Unterelbe wie die Oste und die Stör. Das heißt, wir haben versucht, möglichst diverse Angebote zu machen. Wenn die Tiere aufsteigen in den Fluss, würden im besten Falle zu mehreren auf Kiesbänken in diesen Flussbereichen sammeln und würden da zur Eiablage bzw. zur Ablage von befruchteten Geschlechtsprodukten kommen. Und die befruchteten Eier, die fangen an zu kleben dann praktisch im Kiesbett fest. Deshalb ist grober Kies extrem wichtig für die Tiere, weil die Eier auch in dieses Kiesbett reinsinken und was sie extrem effektiv vor Fraßfeinden schützt. Und nach 4 bis 5 Tagen schlüpfen dann die noch nicht fressfähigen Larven, lassen sich ein Stückchen den Fluss hinab verdriften, suchen sich auch wieder ein Lückensystem im Kies, in dem sie sich dann so lange verstecken, bis sie praktisch zur aktiven Ernährung übergehen, was nochmal so 6 Tage dauert, um dann in Flachwasserbereichen anzufangen, sich selber Nahrung zu suchen und sich dann von da ab langsam den Fluss hinabtreiben zu lassen, um im Alter von 2 bis 4 Jahren aus dem Fluss, aus der Flussmündung auszuwandern und zum ersten Mal Meerwasser zu probieren.
Welche anderen Arten kommen denn dem Stör hinterher?
Zum Beispiel alle Wanderfischarten, die ähnliche Lebensraumbedarf haben, sprich Kiesleiche, wie zum Beispiel Lachs, Meerforelle, aber auch die Neunaugen, die auch auf Grobkies laichen, oder auch die Arten wie zum Beispiel der Schnepel oder der Maifisch, die alle aus dem Meer wieder zurückkommen in den Fluss, um sich dort zu vermehren. Und alle diese Arten nutzen diese kiesigen Bereiche in den Gewässern und sind natürlich auch auf die Nahrungshabitate, die unterhalb dieser Kiesbänke liegen, angewiesen. Und alle diese Arten haben auch die Tendenz, weit in den Fluss aufzusteigen. Lachse ja sogar bis in die tschechischen Zuflüsse, die mittlerweile ja durch verschiedenste Bauwerke nicht mehr erreichbar sind. Also es gibt ein paar Staumauern in der Elbe oberhalb der tschechischen Grenze. Insofern bleibt also praktisch die deutsche Elbe soweit übrig als Lebensraum auch für diese Arten. Aber das wird halt auch aktuell durch die Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit Meerforellen und Lachsbesatz in diesen Flüssen gearbeitet, um da wieder Bestände aufzubauen.
Jetzt haben Sie die Querbauwerke, also im Grunde genommen Stauanlagen, erwähnt. Wenn ich jetzt wieder auf die globale Ebene zurückkomme und zu Ihrer Studie zurückkomme, welche Rolle spielen solche Bauwerke denn für die Vielfalt der Süßwassertiere weltweit?
Auch da sind wir wieder dabei, dass wir ein bisschen das Wunschdenken unterminieren müssen und der Meer von grüner Wasserkraft entgegentreten müssen. Staudämme sind ganz massive Eingriffe in Ökosysteme. Wir haben natürlich, gerade für die ganzen Populationen, viele Flussfische wandern, auch wenn sie nicht ins Meer gehen, aber sie wandern zumindest im Fluss teilweise erhebliche Strecken. Einfach weil die Tiere ihre Laichhabitate und ihre Aufwuchshabitate voneinander trennen, natürlich auch um Konkurrenz zu vermeiden. Und solche Wanderungen werden massiv unterbunden. Es gibt ganz, ganz wenige von den großen Dämmen, die tatsächlich entsprechend funktionale Aufstiegsanlagen, wie wir es vorhin bei Gestacht besprochen haben, bieten können. Einfach auch aufgrund der Dimension. Viele von diesen Dämmen sind gigantisch groß und machen damit natürlich erhebliche Schwierigkeiten, sie zu überwinden, auch technisch zu überwinden. Zudem muss dann auch an diesen großen Dämmen der Abstieg noch gesichert werden. Deshalb hatte ich vorhin bei Gestacht auch schon darauf hingewiesen, wir haben da zum Glück ein Problem weniger, dass wir keine Wasserkraftnutzung am Wehr Gestacht haben. Das heißt, das Wasser, was den Fluss runterkommt, wird tatsächlich nur über das Wehr übergeleitet. Und wir müssen nicht auch noch die Tiere vor der Turbinenpassage an den Kraftwerken schützen, was gerade bei großen Kraftwerken extrem aufwendig und vielfach auch noch gar nicht wirklich gelöst ist, wenn man gerade über Fische nachdenkt, die größer als 90 Zentimeter, 1 Meter werden. Die kleineren Tiere kann man bei entsprechend großen Turbinenanlagen durch die Turbinen schwimmen lassen. Größere Tiere werden dabei immer massiv mechanisch beschädigt und haben damit natürlich das Problem, dass ein Abstieg schon nicht mehr wirklich gewährleistet ist. Und das gilt nicht nur für unsere Gewässer hier, das gilt global. Der Mekong ist ein gutes Beispiel. Der Mekong wird sukzessive jetzt mit Dämmen ausgebaut und es ist jetzt schon zu sehen, dass auch da die Artenvielfalt und gerade die Langdistanzwanderer ganz massiv betroffen sind und relativ schnell eigentlich diese Dammbauten reagieren mit Bestandsrückgängen.
Dieser Dammbau, das ist jetzt nicht nur lokal, das ist weltweit verbreitet, dieses Phänomen.
Es ist ein Riesenproblem, weil Wasserkraft immer noch das Etikett des grünen Stroms anhängt. Gerade im Zuge der Dekarbonisierung kommen viele, viele Länder auf die Idee, dann auf Wasserkraft zu setzen und Wasserkraft für sich zu nutzen. Wir haben gerade ein Beispiel an der unteren Donau, die ja jetzt schon 100 Kilometer vor der Mündung durch das Eiserne Tor durch zwei Dämme blockiert ist, wo die Durchwanderung nicht mehr gegeben ist, was sich auch da massiv in den Fischbeständen ausgewirkt hat. Und jetzt gibt es aktuell einen neuen Plan, der auch von der EU noch als förderwürdig klassifiziert worden ist, nochmal 250 Kilometer unterhalb einen neuen Damm in die Donau zu setzen. Und wie gesagt, das wird das Todesurteil für eine ganze Reihe von Wanderfischen, auf jeden Fall für die restlichen. Früher hatten wir in der Donau 6 Störarten, davon sind 4 noch vorhanden. Wahrscheinlich wird das das Todesurteil für die Arten in der Donau sein. Und damit natürlich wieder ein massiver Einschnitt in die Biodiversität. Und das große Problem ist halt, es sind nicht nur die großen Flüsse, die betroffen sind, sondern es sind auch gerade in Deutschland vielfach Kleinstgewässer, die durch das Erneuerbare Energiengesetz auch noch staatlich gefördert ökologischen Raubbau betreiben und Biodiversität gefährden.
Obwohl sie nur einen sehr, sehr geringen Beitrag zur Stromversorgung leisten.
Einen marginalen Beitrag, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind über 7000 Wasserkraftwerke, die in Deutschland laufen. Und über 90% von denen produzieren weniger als 10% des Stromaufkommens. Der aus Wasserkraft erzeugt wird. Nicht mal des Gesamtverbrauchs in Deutschland, sondern nur des marginalen Anteils, den die Wasserkraft sowieso stellt. Der liegt in der Größenordnung von 7%. Davon, wie gesagt, nicht mal 10%, die von mehr als 90% der Kraftwerke gestellt wird. Das heißt, die sind ökonomisch eigentlich unsinnig und würden ohne Förderung auch wohl nie gebaut werden. Aber leider Gottes ist die Harmonisierung zwischen verschiedenen politischen Zielen noch nicht so weit gediehen, dass da tatsächlich eine einheitliche Linie drin zu erkennen ist.
Wenn ich jetzt nochmal auf die Bedrohungsfaktoren zurückkomme, dann haben Sie bis jetzt genannt Lebensraumverlust, Dämme, Verschmutzung. Was gibt's noch?
Neuerdings ist es ja auch nicht mehr, aber zumindest seit den letzten 20 Jahren definitiv Folgen des Klimawandels. Also wir sehen die massive Veränderung der Niederschlagsverteilung, der Niederschlagsmengen. Wir sehen Temperaturerhöhungen in den Extremwerten im Sommer. Und alles das wirkt natürlich damit zusammen. Wir haben deutlich stärker eingeschränkte Phasen des Niederschlags. Wir haben deutlich höhere Niederschläge zu bestimmten Zeiten, die wiederum dann ja auch für diese katastrophalen Überflutungen sorgen. Auch das natürlich war eine Folge, weil stark in ihrer Breite eingeengte Flüsse, die wenig Überflutungsraum haben, natürlich nur eine Möglichkeit haben, mehr Wasser abzutransportieren, indem der Wasserstand in die Höhe geht und dann im Zweifelsfall halt auch bewohnte Gebiete damit beeinträchtigen. Der Klimawandel hat aber, wie gesagt, auch über die Temperaturerhöhung natürlich noch etliche Folgen. Kollegen in Frankreich, mit denen wir zusammen an der Wiedereinbringung des europäischen Störs arbeiten, beobachten seit ungefähr 8 Jahren Temperaturen in den Sommermonaten in einem der lokalen Störflüsse im Südwesten Frankreichs, die schon fast tödlich sind für die Tiere. Und das heißt, wir werden uns langfristig darauf einstellen müssen, dass wir eine Verschiebung in der Verbreitung der Arten kriegen. Das sehen wir ja auch bei marinen Arten zum Beispiel, dass viel mehr Warmwasserarten mittlerweile in die Nordsee kommen. Und so ähnlich wird das wahrscheinlich auch aussehen, dass wir gewisse Gebiete für verschiedene Arten eigentlich nicht mehr sinnvoll in den Angriff nehmen können, um dort Arterhalt zu betreiben. Das heißt, wir verlieren ganze Regionen durch den Klimawandel für solche Maßnahmen, wo wir historische Lebensräume einfach nicht wieder besiedeln können. Und so, umso wichtiger sind natürlich die Gebiete, in denen das noch möglich ist.
Jetzt haben Sie die Bedrohungslage für Süßwassertiere weltweit erfasst. Wie geht es jetzt weiter? Was kann man machen mit diesen Erkenntnissen?
Die Erfassung geht natürlich schon seit Beginn der internationalen roten Listen vonstatten. Das heißt, wir sind jetzt im dritten, teilweise vierten Zyklus der Erfassung, aber die Tendenz ist halt dramatisch zunehmend von Arten, die gefährdet, stark gefährdet, lokal ausgestorben oder schon in freier Wildbahn ausgestorben sind. Und zum einen muss das Ganze aus meiner Sicht wirklich ein massiver Weckruf sein. Wir haben versucht, auch nochmal Methoden an die Hand zu geben, nach der man Gefährdungen besser beurteilen kann und damit natürlich auch die Lebensräume effektiver schützen kann. Denn nur wenn ich weiß, in welchen Bereichen Gefährdungen hoch sind, kann ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie ich die effektiver schützen kann. Aber die Umsetzung ist, wie gesagt, in meiner Sicht noch ein Thema. Das wird länger auf sich warten lassen, bis das greift. Und selbst wenn wir in den Industrieländern schon Schwierigkeiten damit haben, unsere Verpflichtungen zur Ausweisung von Schutzgebieten, effektiven Schutzgebieten, muss man dazu nochmal sagen, zu erfüllen, soll das dann erst in ökonomisch deutlich schlechter aufgestellten Gesellschaften funktionieren. Also da werden wir gewaltige Anstrengungen unternehmen müssen, um der Biodiversität da unter die Arme zu greifen und zu verhindern, dass diese Tendenz, die wir die letzten 20 Jahre massiv gesehen haben, dass die sich immer weiter beschleunigt.
Das habe ich jetzt auch gelernt aus dem Gespräch, vor allen Dingen aus den Schilderungen zum Stör, was da schon im Einzelnen für ein großer Aufwand hintersteckt und wie im Einzelnen schon die Verflechtungen sind, die man alle berücksichtigen muss, wenn man gegen den Artenschwund im Süßwasser etwas unternehmen will und trotzdem besteht Zuversicht, dass die Bedrohung der Süßwasserfauna nicht einfach hingenommen werden muss. Das sind sozusagen jetzt meine Erkenntnisse aus dem Gespräch. Vielen Dank dafür, Herr Gessner. Das war hochspannend.
Vielen herzlichen Dank.
Das war die 6. Folge von Fließende Wasser, dem Podcast der Flussreporter. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann erreicht ihr uns per Mail über news@flussreporter.eu. Und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert uns kostenlos, zum Beispiel über Spotify oder viele andere gängige Plattformen. Beim nächsten Mal geht es wieder um Biodiversität, genauer um Fische, die im Wald Früchte fressen. Bis dahin, habt eine gute Zeit.